Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, gleich wird die größte oder eine der größten Autorinnen ihrer Generation sich an uns wenden mit den großen Worten. Sie ist eine der bedeutsamsten Drehbuchautorinnen, die es jemals gegeben hat. Sie ist Frances Marion. Sie hat die größten Texte geschrieben für Mary Pickford. Sie hat mit The Champ, aber auch mit Min and Bill und anderen Filmen sich verewigt. Sie ist Zauberin der Worte, der Sätze, der Szenarien, wird uns nun beehren mit einigen Worten, mit ihrer Weisheit. Ah, wir sehen schon, die Grande Dame des goldenen Hollywood tritt langsam zum Mikrofon. Sie macht sich bereit, sich räuspert sich. Was will sie uns sagen? Es ist der Moment der Wahrheit. Welche Worte wird sie uns mitteilen? Welche weisen Worte, welche philosophischen Gedanken wird sie hier uns mitteilen, wenn sie den Oscar für Best Writing Achievement hier annimmt? Hören wir zu.
Thank you very much, Derek.
Ah, okay. Ich finde, sie sollte sagen,
Dear Sirs and Madams, the best Oscar for writing an introductory speech goes to Samstag Klausner.
Was für ein metatextueller Anfang wir hier haben. Hat das irgendwas bedeutet für unsere heutige Oscar-Folge? Nicht mal im geringsten. Nein. Metatext kommt hier nicht vor.
Nee.
Kommt dieser Text vor? Es gibt nur zwei verschiedene, sehr unterschiedliche Zugänge zum Schreiben an sich. Ich meine, das könnte man sagen, weil wir werden heute uns zwei Filmen widmen bei Oscar. Wir müssen reden. Ja, Kino müssen wir reden. Nein, Oscar müssen wir reden. Wir werden zum einen uns anschauen, Disraeli von Alfred Green, wenn ich jetzt seinen Vornamen richtig im Kopf habe, ich habe jetzt nicht nachgeschaut können, der eben eine ganz Eigenart hat, den Dialog zu präsentieren mit einem Theaterhintergrund, einem Rahmenhintergrund. Basiert auf einem Drama von 1911, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und zum anderen werden wir mit The Big House von Frances Marion einen sehr relativ modernen Zugang zum Dialogen und zum Drehbuchschreiben der 1930er präsentieren, die eben The Big House, der von George W. Hill, glaube ich, heißt der. Wow, ich hätte mir vielleicht die Namen vorher mir nochmal anschauen sollen. neben mir sitzt wie immer natürlich der Franziskus Marki, glaube ich, heißt der.
Genau so heißt der. Ich hab's schon nicht, ich verstehe den Witz nicht.
Na, Namen und so, weißt schon.
Ach so, Namen sind Schall und Rauch und sind, also verstehe. Kann man sich nicht alles immer merken, hast du recht.
Schon entgleist.
Also klar, nichts anderes erwarten unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Also im Geiste sitze ich immer neben dir selbst, ich hoffe, du weißt das. Und auch heute freut es mich, ein Mikrofon oder eine Aufnahme mit dir teilen zu dürfen. Und ich hoffe, dass wir uns in den nächsten, ja, hoffentlich nicht allzu viel länger als 60 Minuten hier elegant und eloquent ein, ja, Wortesduell über Filme, das seinesgleichen sucht, liefern können, an dessen Schluss dann ein eindeutiger Sieger hervorgehen wird.
Ich würde sagen, sie ist eher wie die Oscars selber. Oscars bewerten und beurteilen Mittelmäßigkeit bis gute Ergebnisse, manchmal auch schlechte Ergebnisse. Entsprechend stecken wir unser Ziel nicht zu hoch, seien wir sind gut aufgehoben bei der Mittelmäßigkeit, die manchmal nach oben geht und manchmal nach unten geht.
Jetzt bist du aber zu diplomatisch. Lass mich doch meine politischen Intrigen spinnen und hier Geschichten verkaufen. Also bitte.
Dann sag uns mal, wie dieses intrigenreiche Spiel bei unserem Oscar-Podcast überhaupt funktioniert, hier bei Oscar müssen reden.
Ja, ich meine, es ist ja mittlerweile die siebte Folge, allerdings die dritte Oscar-Verleihung, bei der wir uns inzwischen befinden, am Ende des Jahres 1930. Bezeichne es auch als die Oscar-Verleihung des Jahres 1931, obwohl es nicht ganz technisch zutreffend ist. Aber das funktioniert bei uns so, dass wir pro Folge immer zwei Filme gegeneinander antreten lassen. Das heißt, jeder von uns wählt einen Film aus, beziehungsweise bekommt einen Film zugeteilt. Also es geschieht nicht immer in vollem Wissen, ob des Inhalts, beziehungsweise ob der Qualität des Films, den wir uns ausgewählt haben. Aber wir haben jeder einen Film, den wir dann auf Biegen und Brechen verteidigen und argumentativ, ja, darstellen, wieso dieser Film doch der bessere von den beiden ist. Und am Ende einer jeden Oscar-Verleihung des Jahres, also nach drei, vier Folgen in der Regel, ja, das müssen wir nochmal ganz kurz Revue passieren, und präsentieren dann den besten Film, beziehungsweise schauen dann, ob wir damit konform gehen mit der tatsächlichen Nominierung, beziehungsweise dem tatsächlichen Gewinner dieses Jahres. Und heute befinden wir uns, wie gesagt, am Ende des Jahres 1930, dritte Oscarverleihung. Wir sind noch nicht ganz am Ende dieser Oscarverleihung angelangt, sondern es ist quasi die vorletzte Folge. Und wir besprechen heute, ja, du hast es schon gesagt, selbst der Disraeli und The Big House. Und ich übernehme dabei Disraeli. Das ist ein Film, der, ich glaube, im Jahr 1929, ja genau, 1929 gefilmt wurde. Du wolltest etwas sagen?
Nicht nur gefilmt, sondern auch herausgegeben. Ich glaube, es ist der älteste Film, den bei den diesjährigen Oscars eigentlich für den besten Film nominiert worden ist, weil die Oscars, glaube ich, gehen von August 1929 bis Juli 1930, also die wann diese Filme erscheinen müssen. Und das heißt, wir haben hier gerade den ältesten Film, der noch irgendwie legitim war, dass er für diese Oscars nominiert werden könnte eigentlich. Also eigentlich recht spät schon. Ich glaube, im November war der, ist herausgekommen oder so.
Ja, also man merkt es auch ein bisschen, gut, ich will es nicht zu weit vorgreifen, aber man merkt es ein bisschen, dass er von der Struktur, also der hat noch Zwischentitel und so, also ich finde, das merkt man recht deutlich. Egal, also Disraeli und ja, um das Ganze noch mehr konfus zu machen, wenn ihr das nicht gewohnt seid, dann seid ihr im falschen Podcast. Natürlich läuft es so, dass wir zuerst auf Biegen und Brechen unsere Filme verteidigen, aber dann nachher, keine Ahnung, eine Dreiviertelstunde, einer Stunde ungefähr so, die Vorhänge lüften und unsere ehrlichen Meinungen kundtun. Das heißt also, ja, falls ihr die Spannung nicht aushalten könnt oder ungeduldig seid, dann ja, scrollt 30, 40 Minuten vor und hört euch unsere wahre Konklusion an. So, aber diesmal ist es natürlich so, dass der Film, den ich präsentieren darf, natürlich auch der Film ist, den ich wirklich gut finde.
Natürlich,
Ja, natürlich,
natürlich.
natürlich. Und deswegen stelle ich den jetzt mal ganz kurz vor. Also Disraeli heißt der Film, der ja lebt hauptsächlich von der wunderbaren schauspielerischen Leistung des Hauptdarstellers George Arliss. Also es ist nicht ganz eine One-Man-Show, aber der steht eindeutig im Vordergrund. Und er spielt den Premierminister von Großbritannien, der Benjamin Disraeli heißt. Und ja, es geht hier um politische Intrigen und er versucht es quasi unter Dach und Fach zu bringen, dass der Suezkanal von Großbritannien gekauft werden kann und somit Indien, nicht den bösen Russen, in die Fänge fällt. Und wie das Ganze passiert, also man merkt, es ist sehr kammerspielartig aufgebaut, aber es spielt eigentlich nur in ein, zwei Räumen großteils, also basiert auf einem Theaterstück, wenn mich nicht alles täuscht, zumindest wirkt es so, ist aber wirklich, ja, wunderbar anzusehen, super spannend. Ja gut, aber ich will nicht vorgreifen, das ist Disraeli, bitte selbst da, worum geht's in ein Big House?
Ja, wie schon gesagt, ist während eben Disraeli einfach Altes aufwärmt mit einem 1911er Theaterstück, was sich zurückschaut auf einen 1870er Fall, 60er, Anfang 70er Fall in der britischen Politikszene, ist der Big House einfach direkt am Puls der Zeit. Also, und wir haben hier basierend auf eben einen. Auch Recherchen, die so aus George W. Hill und seine spätere Frau Frances Marion zusammen gemacht haben oder getrennt und zusammen gemacht haben, versuchen sie hier zu erzählen, wie die Institution Gefängnis funktioniert. Und das machen sie anhand von einer Geschichte, die sich zum einen mal dreht um einen jungen Socialite namens John Morgan, Entschuldigung, Kent Marlowe. Wir sehen schon, Kent Marlowe hat nicht so einen Eindruck für mich hinterlassen. Kann ich gleich vorwegnehmen, außer dass er einfach der Anschluss ist für die ganze Geschichte. Muss man auch sagen, Kent Marlowe ist einfach funktioniert als ein Rädchen für die Geschichte, was dazu dient, um überhaupt darüber zu reden, was Gefängnis bedeutet in dieser Zeit. Und Der Film verlässt diese Sichtweise auch recht schnell. Er ist einfach so schlecht, der während eines betrunkenen Autofahrens einen Menschen getötet hat und nun im Gefängnis kommt, und dort findet er sich in der Zelle zusammen mit John Morgan, einen, ich glaube, er ist ein Kleinkrimineller, der gefälscht hatte und Betrug begangen hat, und aber mit einem Schwerverbrecher namens Machine Gun Butch Schmidt, von Wallace Beery gespielten Massenmörder eigentlich, Serienverbrecher, Serienmörder, der bekannt ist und gefürchtet wird eigentlich von allen Seiten. Und das, was wir hier haben, was sich so schnell auch herausstellt, ist versucht in einem relativ klassischen Konzept um eine Liebesgeschichte, nämlich von John Morgan mit der Schwester von Kent, der nach dem Ausbruch diese kennenlernt, zu zeigen eigentlich, wie die Dynamiken in einem modernen Gefängnis funktionieren. Und das ist eigentlich der Fokus von diesem Film. Es geht ihm gar nicht so sehr darum, mit dieser Geschichte, wie ich die Herzen zu erobern zwischen dem Protagonisten, vermeintlichen Protagonisten John Morgan und seiner Geliebten, sondern viel stärker mit dem Protagonisten und seinem tatsächlichen Geliebten Butch, weil das ist wirklich eine Liebesgeschichte für die Ewigkeit.
Ja, es ist halt ein Buddy-Film, so ein bisschen auch, der hier ja, vorgreift auf spätere Gefängnisfilm-Klassiker, die es noch geben sollte, wie
Du meinst, er ist bahnbrechend in der Hinsicht, dass er einfach der Grand-Grandfather von all diesen Filmen ist. Du hast recht.
Ja, also ich meine, was ich in deinem Film eigentlich ganz cool fand, war eben der Machine Gun Butch, gespielt von, wie heißt der Schauspieler? Ich habe den Namen vergessen.
Wallace Beery.
Genau, Wallace Beery. Wallace Beery sieht, also ist für mich so ein bisschen eine, ja, weiß nicht, vollleibigere Version von Harrison Ford. So, also was gut ist, das ist sehr sympathisch. Ja, aber gut, ich will jetzt auch nicht allzu lange über deinen Film reden. Was an meinem Film so wunderbar ist, also an Disraeli. Ja.
Ich möchte nicht so lange über deinen Film reden, weil sonst müsste ich ihn ganz loben, verstehe ich schon.
Nee, nee,
Geh mal
nee,
zu
nee.
deinem Film zurück, um
Nee,
ihn
ich
zu
meine, guck mal,
zerreißen.
also dein Film ist nicht schlecht, aber der ist halt relativ klassisch, auch von dem, oh, von dem moralischen Gerüst, das er hier präsentiert. Und von wegen, oh mein Gott, man darf kein Snitch sein und Gefängnis ist hart, aber wenn man einfach Mann genug ist, dann kann man das durchstehen und man soll einfach ehrenhafter Mann sein und damit kann man alles im Leben lösen. Also es ist ein bisschen eine simple Struktur, ein bisschen eine simple Message, die hier an den Mann gebracht wird. Aber sei es drum, okay, verstehe schon, wie du es nett finden kannst. Aber mir ist es auch nicht. Während bei Disraeli, also ich habe mich tatsächlich, obwohl dieser Film, wie du schon sagst, auf einem sehr alten Theaterstück basiert und jetzt auch nicht mehr der jüngste Film ist, also immerhin 1929 gedreht. Ich habe mich in die Gegenwart katapultiert gefühlt. Ich habe gestern erst den neuen Bond-Film geschaut und thematisch ist das gar nicht so weit voneinander entfernt. Also Benjamin Disraeli ist hier ein geschickter Diplomat, der quasi Agenten ins Rennen schickt und wirklich das Schicksal seines Landes hier leitet und damit Charme und Gewieftheit vorgeht. Und es macht einfach Spaß, sich das anzuschauen. Es ist ein Theaterspiel, das von ihm lebt. Und er macht das gut und füllt das auch aus und ja, hilft dabei, anderen Personen ihren Charakter zu entwickeln und zu voller Größe zu finden, ohne sie zu verurteilen oder ohne irgendwie hier eine solch simple moralische, ein solch simples moralisches Korsett, wie dein Film bietet, hier irgendwie irgendjemanden auch nur ansatzweise überstülpen zu wollen.
Also meinst du, darin gehen ist ein geschickter Diplomat in der Hinsicht, dass er ein Imperialist ist, dass er einfach geschickt die Situation nützt, dass Ägypten in finanzieller Not gerät und sagt, okay, wie können wir unsere Nation ausbreiten und wie können wir bloß nicht den Russen unsere schöne Macht geben, sondern wir wollen noch mehr Macht haben. Und dafür wird er sogar im Film selber kritisiert. Oder ist er ein geschickter Diplomat in der Hinsicht, dass er einen Spion in seinem eigenen Büro engagiert, weil er möchte halt seine Feinde in der Nähe haben. Wo ist er dahingehend in der Geschichte von Diplomat, dass er in aller Öffentlichkeit über den Suezkanal, das ein Geheimnis sein sollte, redet und dann hinter einem Gebüsch ganz klar, eindeutig sichtbar, die Spionin mithorcht? Oder ist er dahingehend in der Geschichte Diplomat, dass er die Bank of England wortwörtlich zwingt, dazu zwingt, ihm das Geld zu geben? Also es erinnert tatsächlich, du hast recht, es erinnert moderne Politik in der Hinsicht, wie zum Beispiel George W. Bush etwa einfach Krieg erklärt hat, ohne dass er das den rechten politischen Wegen gegangen ist, den korrekten Wegen gegangen ist, die eigentlich dazu da sind, dass man einer Demokratie einen demokratischen Prozess hier zuversichert, dass das eben auf einer Basis von, wie das, was das Volk, für das Volk da ist, die Politik, und nicht für einen selber und den Machtlosbauern,
Ja,
sondern
okay,
für sich
also
selber.
ich meine, du kannst den Film ja vielleicht ein bisschen zynisch nennen, meinetwegen, aber es ist beabsichtigt. Das hier ist ein Lehrstück im Machiavellismus. Also so ist das und das macht er gut und gerne. Und wie gesagt, es ist quasi auch der Vorläufer des modernen Agentenfilms. Also klar, die Agentin ist dann hinter dem Busch und lauscht mit und in der Wirklichkeit ohne Realität wird das nicht genauso ablaufen, sorry. Aber das sind sehr schöne, ich sag mal, Sinnbilder, die hier erschaffen werden und die sind einfach unheimlich effektiv. Also klar, ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, dass moderne Bond-Filme letzten Endes auf diesen Film aufbauen direkt. Nee, aber indirekt doch schon ein bisschen. Also der legt hier ein sehr erfolgreiches Gerüst, das Jahrzehnte, Jahrhunderte später, möchte ich fast sagen, immer noch verwendet wird.
Also, ich verstehe jetzt nicht, woher du kommst, weil es stimmt, du hast ja auch bei Alibi, einen Film, der von 1929, im selben Jahr eigentlich, den Spion als besten Part des Films empfunden, weil der so geschickt betrogen oder gemimt hat und sich so gut geschickt umgekommen ist dadurch. Wahrscheinlich ist das auch etwas, was in dem neuesten Bond passiert. Aber man muss einfach sagen, dass allein schon Dr. Mabuse, der Spieler von 19 22, glaube ich, oder 20, bin ich ganz sicher, Teil 1 und Teil 2, so viel interessanter dahingehend umgeht, wie Buse selber gekonnt machiavellisch die Welt, die Gesellschaft aus den Bahnen bringt. Wie er hier darstellt, dass die anderen nur Teil des Spiels sind, die für das Spiel sind, die er selber spielt. Also mit Szenen, wo er mit Karten de facto seine Identitäten wechselt. Also es gibt so Szenen, wo
Entschuldigung,
er so.
welchen Film meinst du? Ich
Von
hab's.
Dr. Mabuse, der
Ach so, Dr.
Spieler,
Mabuse, okay.
von 19, wie gesagt, 22 oder so, von Fritz Lang.
Ja.
Es gibt Szenen, wo er zum Beispiel Identitäten wie ein Kartendeck benutzt und sich denkt, welche Identität benutze ich als nächstes und wie kann ich die Informationen, die ich bekomme, durch geschickte Nachrichtensysteme benutzen und missbrauchen. Und das ist tatsächlich so viel interessanter als jetzt der eine Film, der einfach wirklich. Wenn du es wirklich von der Perspektive siehst, nämlich hinsichtlich seiner Gekonntheit eine Intrigen zu spinnen, dann kann man sagen, da gibt es einfach so viel Interessanteres schon davor und danach natürlich genauso. Und dagegen muss man sagen, jetzt um wieder ein bisschen auf The Big House zu kommen, du hast es klassisch genannt, aber ich würde sagen, der Film ist so zynisch, wie es nur geht eigentlich. Also die beiden, also vor allem George W. Hill, ich will immer H. Will sagen, okay, Entschuldigung. George W. Hill hat zum Beispiel ein Treatment geschrieben, vor einem ziemlich Treatment geschrieben namens The Reign of Terror, A Story of Crime and Punishment, wo er eben infolge einer Reihe von Gefängnisaufständen darlegt oder versucht zu überlegen, was passiert eigentlich in einem Gefängnis, was sind diese Systeme, die hier zusammenwirken, dass wir diese Probleme haben, die es gerade gibt. Und diese Aspekte, wie Overcrowding von einem Gefängnis, was direkt angesprochen war, zum Beispiel die Entmenschlichung von Gefangenen, die Versuche, diese Menschen zu kontrollieren in einer Hinsicht, wenn man Machiavelli ins Spiel gebracht, bringen wir jetzt John Bantam ins Spiel, einer panoptischen Perspektive versucht, sie zu kontrollieren von allen Seiten. Wir haben Bilder, wo man von einer Froschperspektive hinaufschaut, von den Füßen der Gefangenen hinauf, und man sieht wie Wärter runter mit Gewehren auf sie zielen gerade. Und das sind alles solche Bilder, die eine gewisse Atmosphäre präsentieren des Unbehagens, die tatsächlich auch eine Aussichtslosigkeit geben. Und der Film spricht das direkt an. Der sagt, wir haben ein Gefängnis, was 3000 Insassen hat. Und eigentlich sollte dieses Gefängnis höchstens 1800 haben, nicht mehr. Es ist total überfüllt. Und was sollen wir tun, wenn wir Leuten nichts anderes geben, als dass sie mit Idle Hands, also ohne was sie jetzt zu tun können, nicht ihre Zeit verbringen damit, dass sie plotten und planen. Natürlich tun sie das. Sie haben einfach nichts anderes dort. Sie haben keine Möglichkeit, hier rauszukommen. Und letztendlich, ja, der Film beginnt damit, dass ein Mensch einen extremen Fehler begangen hat, Und ich will nicht sagen, dass das Kent irgendwie auch nur ansichtsweise sympathisch ist, aber er verliert vollkommen seine Identität. Also das, was Alibi gemacht hat, den Film, den wir schon vor einiger Zeit besprochen haben, wo es darum geht, wie schnell man zu einer Nummer im System wird, das wird hier nochmal aufgefächert, ausgeführt und interessanterweise so in einer Weise präsentiert, dass es wirklich einen moralischen Kompass hat, was Alibi zum Beispiel nicht hatte. Es wird gleich gesagt, ja, er verliert seine Identität, er wird ausgemessen, es gibt Szenen, wo er einfach seinen Körper gemessen wird, es gibt Szenen, wo er ganz in langweiligem Detail gezeigt wird, eigentlich wie seine Kleidung gegeben wird, wie er seine Nummer bekommt, dass er nun ein Sir sagen muss, immer, etc., etc. Es wird ihm
Ja.
diese Einfachheit des Systems gezeigt, die aber erdrückend ist und die dazu führt, dass er zusammen mit Schwerverbrechern in einer Zelle sitzt, dazu führt, dass er natürlich wesentlich selber in diesen Strudel reinkommt, der Kriminalität. Das wird direkt angesprochen. Und du willst sagen, und das ist das Letzte, was ich sagen will, dann gebe ich dir das Wort gerne wieder ab. Du hast gesagt, dass es so einfach ist, der Film, dass er moralisch ganz einfach dann sagt, okay, du musst nur deinen Mann stehen und dann wirst du ein Guter sein. Ich würde sagen, Wallace Beery ist eine faszinierende Figur, der Bursch, der ist genau das. Er versucht, seinen Ehrenkodex entlang zu gehen und scheitert darin. Das heißt, es ist nicht nur so, dass man gut sein
Wallace
muss.
Berry.
Also die Figur, die von Wallace
Ja,
Beery
er hat auch,
gespielt wird,
klar, so
Butch.
Maschinen Butch.
Und er hat einfach einen Kodex. Man darf ihn nicht bescheißen. Man muss
Aber
Menschlichkeit
gleichzeitig bescheißt er auch
einfordern.
andere. Also er ist nicht
Ja,
fair.
aber.
Ja, aber,
Okay,
ja.
okay, okay, gut. Dann klammern wir das mal ein bisschen ein. Ich will noch immer sagen, er hat einen Ehrenkodex, der sagt, es gibt Gründe, wenn man rettet, dann ist man halt nichts wert bei ihm halt. Aber gleichzeitig, was interessanter ist das, was du gesagt hast, es geht zu einem Happy End hin. Du hast nicht Happy End gesagt, aber du hast gesagt, man kommt gut raus, solange man seinen Mann steht. Und natürlich meinst du hier den John Morgan, der natürlich hier als Held irgendwie reinkommt. Also gespielt von Chester Morrison oder wie er auch immer heißen mag, mir fällt sein.
Ich höre
Chester
die Held
Morrison.
der Held, auf jeden Fall.
Okay, das letzte Bild, das du hast, ist folgendes. Wir sehen mit einer gewissen Distanz ihn aus dem Gefängnis rausgehen, einer totalen. Wir sehen hinter den Gittern auf dem anderen Seite des Tores, wie er seine Partnerin trifft, sie küsst. Und gleichzeitig hören wir aber das Tor wieder zufallen. Wir hören. Und das sind wir, hier sind wir genau drin, wie der Ton benutzt wird, etwa in diesem Film. Wir hören, wie es geht. Ratatatata, Metallen, gefühlslos, bitter ernst, ohne irgendwie eine Form von Mitleid für die Inhaftierten. Und das nächste Bild, was wir haben, sind die marschierenden, dutzenden, aber zu den marschierenden Beine der Insassen, die genau dieselben Bilder, das rhythmische Marschieren, was wir genau am Anfang haben. Selbst wenn eine Person hier rauskommt, weil es sie ja zum Helden erklärt wird, weil es halt doch eine Hollywood-Geschichte der 30er Jahre ist, der frühen 30er Jahre ist. Selbst wenn das passiert, selbst wenn wir hier so diese Liebesgeschichte eine Person herausholen können. Anders als das, was Siegfried Krakauer vorwirft, etwa, dass die Ladenmädchen nur und diese ganzen Filme verblendend wirken sollen, um den Ladenmädchen und anderen das Kleinbürgertum eigentlich und den Arbeiterschichten ein Bild zu präsentieren von, ja, ihr könnt gerettet werden aus dem System. Das tut der Film nicht. Er sagt, einer wird jetzt vielleicht gerettet, aber der Rest bleibt im System drinnen, kommt nicht raus, das System bleibt erhalten, es bleibt ein System, was einen erdrückt, wie ein riesiger Leviathan, was dieses Gefängnis auch darstellt.
Nee, sorry, da stimme ich überhaupt nicht mit überein. Also der Film, den du gerade beschrieben hast, das ist, oh Gott, wie hieß der? Also der beste Film letzten Jahres, den wir beide am besten fanden.
The Crowd?
The Crowd, genau.
Nein, das war vorletzten Jahres. Letzten
Vorletzten,
Jahres
ja.
haben wir niemanden gegeben.
Ja,
Haben wir
stimmt.
beide so unterschiedliche Filme gewesen.
Ich rede von Hollywood Review. Nee. Ja, genau, The Crowd. Also du hast gerade The Crowd beschrieben. Hier haben wir einen entscheidenden Unterschied. Das heißt, die Leute sind handlungsfähig, sie entscheiden sich selbst. Und wenn du den richtigen Weg wählst, also dich einerseits an den Ehrenkodex hältst, also klar, dazu gehört auch, dass du den direkten Mitmenschen nicht ausreitest, aber straight bist, also wirklich auch den gesellschaftlichen Ehrenkodex, nämlich das Gesetz dann, auch nach einer einmaligen Verfehlung, die dazu geführt hat, dass du hereinkommst, wenn du das achtest und dann ehrwürdig und männlich stark aufrichtig handelst, nichts anderes tut Chester Morris, dann hast du dein Schicksal letzten Endes in der Hand und kommst in das Happy End. Wallace Beery, sorry, also Machine Gun Butch, okay, der hat auch einen simplen Ehrenkodex, aber der ist einfach schon relativ naiv. Ja? Und weil der halt naiv ist und nicht ja, den nötigen Grips hat, kommt er nicht raus. Das heißt, du musst natürlich auch genügend intelligent sein, in der Lage sein, kognitiv deine hehren Ideale, sage ich einmal, umzusetzen. Das kann Machine Gun Butch nicht. Der, ja, kann zwar schon Ausbrüche planen und so, aber kann nicht genügend langfristig vorausdenken, als dass er hier das notwendige kognitive Rüstzeug hätte. Das heißt, genau, du musst ein gestandener Mann sein, der sich an die Regeln hält, einen guten moralischen Kompass hat und vielleicht auch noch ein bisschen was im Köpfchen. Und dann hast du dein Schicksal in der Hand. Das kannst du dir aber alles, würde ich zumindest sagen, aneignen. Ja? Weil Chester Morris ist ja auch jemand, der durchaus eine nicht unproblematische Vergangenheit hat, gelinde gesagt. Genauso Kent Marlowe, aber Kent Marlowe steht seinen Mann nicht. Er, ja, wird korrupt, er sieht nur seine eigene Zukunft, er sieht nur seinen eigenen Vorteil und das wird ihm zum Verhängnis, weil er sich dann gegen diese kleinen oder großgesellschaftlichen Regeln stellt und ja, ein Kameradenschwein wird, sage ich mal, und letzten Endes auch komplett feige ist, vor allem Angst hat und sagt, oh no, I don't wanna die, oder was auch immer. Und das ist das, was ihn dann zum Tod führt, ja, weil er rennt ja eigentlich direkt ins Feuer aus der Verzweiflung. Also, ich kann es nur wiederholen, er hat seinen Mann nicht gestanden, weil er eine feige kleine Sau war. Also, so, das will uns der Film hier eigentlich mitteilen. Und
Ja, warum
das.
Verzweiflung? Warum Verzweiflung? Verzweiflung, weil das System ihn nicht rauslässt. Verzweiflung, weil
Aber das ist bei Chester Morris,
er
bei John
rein,
Morgan genauso.
weil Einzelpersonen es halt dann schaffen. Das ist Individualisierung von einem systematischen Problem,
Nee, aber
das einfach sicher bleibt.
der Unterschied zwischen John Morgan und Machine Gun Butch, Kent Marlowe, der wesentliche Unterschied zwischen diesen drei Personen, obwohl sie sich in der gleichen Ausgangslage finden, liegt in ihrem Charakter und dadurch bedingt den Entscheidungen und Handlungen, die sie treffen.
Aber da muss man doch jetzt trotzdem sagen, selbst wenn wir das jetzt für dieses Argument stehen lassen, kann man zumindest sagen, anders als viele andere Filme derselben Zeit, ist es ein Film, der überraschenderweise nicht mit Sozialdarwinismus kommt, nicht mit Klassenzugehörigkeit. Das ist der Grundsatz für die Hinsicht, wie man im System zugrunde geht, am System zugrunde geht und nicht zugrunde geht. Wir haben oft den Fall, dass gerade diese Filme, siehe zum Beispiel auch die Art und Weise, wie Reichtum als etwas nicht so Schönes, sondern etwas moralisch Wertvolles gesehen wird, dass das etwas Gottgewolltes ist. Das haben wir in dieser Zeit relativ häufig. Wir hatten es schon gesehen sogar mehrmals. Wir haben es in Seventh Heaven gesehen, wir haben es gesehen in der Divorcée in gewisser Hinsicht auch sogar. Und Reichtum wird hier komplett, also der Socialite, den wir hier haben mit Kent, der zeigt ganz schnell sein. War es nicht das falsche Wort, aber er zeigt ganz schnell, wie schnell man runtersackt, wie schnell man runterfällt. Das trifft alle Personen, egal welche
Ja.
Schicht man ist. Sobald man in diesem System ist, kommt man nicht mehr raus. Man ist im Sumpf gefangen und nur ganz wenige. Und du sagst halt, okay, Personen, die einen Ehrenkodex haben. Ich würde sagen, Personen, die per Zufall bei einem Riot in der richtigen Situation sind und hier sich so weit geben, dass sie.
Aber es
Dass
ist.
sie zum Beispiel zum Helden werden. Wie viele Leute können das sagen, dass sie bei das Riot beginnen, die Warrens zu retten, die Wächter zu retten?
Eben,
Wenn das
eben.
nicht gibt.
Das ist
Ja,
aber
aber
nicht
warte, warte.
zufällig, sondern er macht das, er arbeitet sich da hoch. Also er ist ja
Ja,
ganz woanders, der John Morgan.
aber das wäre nicht gewesen, wenn nicht bei zu. Also der Film ist vielleicht strukturiert, dass es dorthin geht, dass wir am Schluss diesen großen Aufstand haben, der das immer ermöglicht. Aber stell dir vor, wenn dieser Aufstand nicht wäre. Der Film sagt eindeutig, selbst wenn er unschuldig ist, selbst wenn es ganz klar ist, dass er unschuldig ist, dass er nicht dieses Messer hatte. Das ist der Grund, er war einen Tag bevor er rausgekommen ist, einen Tag vor seiner Bewährung. Und er wurde auf einmal zu 30 Tage in Isolationshaft verdammt und dann zu weiteren 2, 3 Jahren, ich weiß nicht mehr, wie viele Jahre es war. Und er wäre nach dem Gefängnisaufbruch nochmal 7 weitere Jahre dort reingekommen. Das heißt, der Film sagt ganz klar, dass im System ist es scheißegal, wer wirklich hier Schuld daran hat und will einfach nur jemanden haben, auf den man es pinpointen kann. Und natürlich, dieses System belohnt dann genau dieses paranoides Handeln, was im Kent repräsentiert, der einfach nur versucht, irgendwie zu überleben, weil er nicht weiß, wie er hier existieren kann. Und das erkennt man
Kurzfristig.
an diesem,
Kurzfristig belohnt es das, langfristig eben nicht. Das ist die hauptsächliche Message dieses Films. Das, ein solches Handeln.
Sorry, du tust viel zu sehr nur dieses Narrativ, ohne zu sehen die Bilder. Die Bilder sprechen so eine andere Sprache. Du sagst einfach so, ja, klar, dass hier, wir haben am Schluss ein Happy End. Natürlich reicht es, dass wir hier sehen können, dass alles glücklich wird. Und nimmst an, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht klug genug sind, dass sie die Musik, die Klänge, das eindringliche Sounddesign und die Art und Weise des Framings, die das ganze Rahmen tatsächlich, das nicht dekodieren können.
Ja,
Zuschauerinnen sind
aber
klug genug, das zu
es hat
sehen.
aber einen
Und
anderen Zweck.
The Crowd hat das genauso gehabt. Ich meine, wenn du The Crowd sehen würdest, könntest du genau denselben Blödsinn auch sagen. Du könntest genauso sagen, hey, wir haben am Schluss, sind alle glücklich, geil,
Nee,
Ende, Happy End.
nee, also bei The Crowd ist, kann man das nicht sagen, weil
Wieso
es
nicht?
ist kein Happy, also
Natürlich,
kein eindeutiges.
sie sind wieder zusammen als Familieneinheit. Er hat einen Job, er hat ein neues Selbstbewusstsein gefunden. Vielleicht ist er nicht mehr der große Macker, den er gedacht hat, dass er wäre, aber er hat einen Weg gefunden, wie er gehen könnte. Und er hat tatsächlich auch seinen Slogan verkaufen können, wieder mal, glaube ich, oder irgendwas gesehen in der Richtung, ich bin mir nicht ganz sicher. Und ist einfach in dieser Situation glücklich und die ganze Familie ist glücklich. Und nur weil wir das dann dekodieren können, dass es eigentlich eine Verblendung ist, die
Der,
hier einkommt.
nee, du interpretierst hier zu viel rein. Also klar,
Du interpretierst zu wenig
ich
rein.
gebe dir recht. Also, okay, die Gefängnisumwelt, die hier präsentiert wird, ist eine harsche, bis fast ungerechte Welt. Also es sind sehr schwere Umgebungsbedingungen, mit denen man sich konfrontiert sieht, wenn man da drin ist. Es wird einem nicht leicht gemacht. Aber das heißt nicht, dass es per se ungerecht ist. Weil die Leute sind nicht, also kommst nicht ohne Schuld da rein. Und wie gesagt, diese harte Umwelt ist einfach das Setting, in dem sich unsere wahre Helden oder Menschen, die wahre Helden sein wollen oder werden wollen, beweisen müssen. Das heißt, wenn du ein richtiger Mann bist, dann kannst du auch in dieser verdammt harten Welt dich beweisen, das Richtige machen und dann wirst du als Sieger hervorgehen. Yeah. Das ist hier die Message. Also ich glaube, du interpretierst echt zu viel Gesellschaftskritik, zu viel Gesellschaftsdystopie hier mit rein. Klar, das schwingt mit, aber nicht vordergründig. Während das bei The Crowd komplett anders war. Also bei The Crowd, da ist das Untergehen in der Masse, in der normalen Masse und sich selbst was vorspiegeln, lügen, Träume haben, inwiefern die gerechtfertigt sind und nicht. Also das ist die Themenstruktur, mit der wir uns in The Crowd konfrontiert sehen und die ist um einiges komplexer als hier, würde ich sagen.
Also, um noch ein bisschen auch die Stimmen der Autorinnen und Autorinnen hier reinzubringen, auch wenn ich das persönlich nicht mag. Zum einen, der Produzent Alvin Tauberg ist dafür bekannt, dass er Sozialkritik übt. Er ist bekannt dafür, dass er dazu angestoßen hat, dass MGM in die Richtung gegangen sind, wo immer mehr sozialkritische Filme gemacht worden sind in den 1930er Jahren, wofür das MGM-Studio auch bekannt geworden ist. Das heißt, wir haben hier durchaus auch ganz klar diskursiv zu sehen, dass dieser Film ein Vorreiter von diesem also in diese Richtung ist, dass es nicht Zufall ist, dass ich diese Sozialkritik sehe und diese Kritik, die ganz klar dem System gegenüber gestellt wird. Zum anderen, George W. Hill hat ganz klar in diesem Manuskript, das er im Vorfeld gefasst hatte, The Reign of Terror, ganz klar hervorgehoben, wie schnell man hier als größtes Problem ganz stark betont, dass es diese Vermischung von Kleinkriminalität und Schwerkriminalität, die zu führen, dass man hier einen Moloch hat, wo man nicht mehr rauskommen kann. Das heißt, diese Personen, die dahinter stehen, genauso auch jetzt Frances Marion, die zum Beispiel in Gefängnisse gegangen sind, dort Studien geführt hat und dort versucht hat, das Gefühl für diese Welt zu finden. Das sind Leute, die dem ganz bewusst gegenüberstanden. Aber sie wussten es halt auch gleichzeitig, wie können wir es verkaufen in einem Setting, was bekannt ist für Hollywood-Melodramen der 30er Jahre.
Aber also würdest du
Und
das gleiche auch
das.
von, keine Ahnung, Lockup mit Sylvester Stallone behaupten?
Ich würde sagen, dass wir Filme der jeweiligen Zeitperiode und des jeweiligen Diskurses entsprechend bewerten müssen. Und wenn wir hier haben einen Hollywood-Film, der eigentlich im Studiosystem funktioniert, der 30er Jahre, der so weit funktioniert, dass er sogar einen Oscars bekommen hat, der von einer Autorin geschrieben worden ist, die eben als einer der bestbezahltesten gegolten hat, der 20er Jahre, die für vor allem Mary Pickford geschrieben hat, da geht es darum, da muss man einfach Zugeständnisse machen für dieses System. Wir können einfach nicht sagen, dass es dasselbe einzufordern ist. Und wir können sehen, wie viele Zwischentöne dieser Film hat. Und die Zwischentöne ist gerade darin so spannend, vor allem, weil ich ja am Anfang diesen Witz gemacht habe, mit dass Frances Marion so wortkarg war in ihrer Bedankungsrede. Ich glaube, Frances Marion hat ganz bewusst ihr Szenario mehr. Also es geht gar nicht mehr um diese gewischten Wortmeldungen, die eben eher dein Film darstellen. Dein Film besticht dadurch, und das kann ich auch aus Positives herausstellen, weil es das Einzige ist, was das Positiv kann, nämlich dass George R. Ellis witzige One-Liners immer wieder raushaut. Das ist das, was dein Film kann. Das kann man sozusagen. Und das hat halt der Film nicht, aber das will er auch nicht. Der Film besticht durch einerseits dadurch, dass Wallace Beery mit seinem grobschlächtigen Art des Spielens eine Art von Naturalismus reinbringt, der changiert zwischen Rage und Melancholie, die extrem traurig ist, und dass diese Dialoge genau hier dem angepasst sind. Aber es besteht auch dadurch, dass er weiß, wie hier Stille zu verwenden ist. Und er weiß, dieses ganze Szenario, dieses ganze, was hier verfasst worden ist, dieser Film, ich weiß nicht, wie man hier zusprechen kann, die Verantwortung, ob es Hill ist, ob es Frances Marion ist, ob es ein Zusammenspiel aus verschiedenen Mitarbeiterinnen sind, ob es Douglas Shearer ist, der für den Ton verantwortlich war. Aber er weiß, wie man mit Ton umgeht. Und das beweist von der ersten Sekunde an, wo einfach Ton eine extrem wichtige Rolle spielt. Und dieses Framing, das Erdrückende dieses ganzen Szenarios. Und wir können sehen, zum Beispiel anhand der Momente, wo es um den Aufstand geht in der Messhall, wo mit klingenden Geschirren gearbeitet wird. Wir können das sehen in der Hinsicht, wie immer wieder Stille, drückende Stille von, ihr müsst alle schweigen, alle Insassen müssen schweigen jetzt. Und jetzt könnt ihr reden, so ein Pfeifen, und auf einmal geht der Lärm los, auf einmal kann man reden, auf einmal wird das, wird jetzt, wenn wir beim Messhaus sind, wird ganz rhythmisch, dass die einen Teller dem anderen Teller reingeworfen mit dem Fraß, was eigentlich kein Essen, kein menschenwürdiges Essen ist. Es wird verwendet an Szenen, wo einfach ein Chorgesang reinkommt. Es wird verwendet in einer Kirche, wo geplant wird, ein Ausbruch, wo eine Patrone runterfällt und die Stille durchbrochen wird durch diese Patronenhülse. Der Film ist sich ganz genau bewusst, was er macht mit Ton. Er ist sich so bewusst wie kaum ein anderer Film dieser Zeitperiode. Und natürlich ist er sich genauso bewusst, dass wenn ein Happy End Bild kommt und am Schluss aber die Gitter zufallen und die schwarzen Silhouette des Gitters sich vor dem Bild des Happy Ends schiebt, genauso wie die marschierenden Geräusche, die Geräusche marschierender Menschen, dass wir uns bewusst sind, dass vielleicht eine Person rausgekommen sind, aber 3000er haben nicht dieses Glück gehabt, dass sie rauskommen. Ein paar sind gestorben, die meisten werden es einfach nicht rauskommen, weil das System einfach ungerecht ist. Ich glaube, du hältst die Menschen zu blöd, um das zu dekodieren. Ich glaube, du bist wie die Krakau in der Zeitperiode, die genauso so gedacht hat oftmals.
Ja, du hast jetzt natürlich sehr viele Sachen genannt. Die kann man natürlich alle so sehen, als versierter Cineast, der mit hoher Erwartungshaltung da reingeht, noch einiges reinterpretieren möchte. Ja gut, ich werde jetzt nicht auf jeden Punkt einzeln eingehen. Ich glaube, ich sollte viel eher zu dem besseren Film zurückkehren von diesen beiden, der hier wirklich mit geschickten Dialogen arbeitet. Und ich meine, letzten Endes den Suezkanal anspricht. Ich meine, wir wissen alle, wie wichtig der Suezkanal ist. Also erst dieses Jahr haben wir es ja durch das festgesteckte Schiff gesehen. Also spricht hier wirklich sehr wichtige geopolitische Gegebenheiten an. Und nicht nur das, sondern auch, ja, was heißt es denn, ein erfolgreicher Mensch zu sein, ein erfolgreiches Leben zu führen mit einem Lebensziel, das es wert ist, sich und andere zu begeistern und glücklich zu sein. Das wird hier alles so intelligent und geschickt angesprochen, dass es einfach Spaß macht. Ja, also nicht nur, dass Disraeli quasi einen Jugendsprung zu seinem Agenten macht, nein, er bringt ihn auch auf den richtigen Pfad, der dann dazu führt, dass er seine Geliebte heiraten kann und eigentlich weiß, was er braucht im Leben, um glücklich zu sein. Das klingt jetzt wie ein langweiliges, biederes Lehrstück, aber es ist einfach sehr schön und lustig, ich möchte fast sagen müßiggängig verpackt. Also wir haben hier ein wunderbares Lustspiel, naja, nicht Lustspiel, eine wunderbare Komödie, die aber geschickt eben Politik und Agententum und viele Sachen miteinander verbindet. Und klar, mein Film, also Israeli, ist vielleicht soundtechnisch, produktionstechnisch nicht ganz so vielschichtig wie dein Film, aber er ist ja auch immerhin ein ganzes Jahr vorher gedreht worden. Jetzt mag man sagen, nur ein Jahr vorher, aber das ist schon recht viel, weil wir uns hier genau an der Schwelle vom Stumm zum Tonfilm befinden und man muss es sich vergegenwärtigen, das ganze Kino noch verhältnismäßig jung ist und hier also sehr viel noch ausprobiert wird und erst zu der technischen Finesse und vielen Tricks, die man aus dem modernen Kino kennt, also das erst langsam dabei ist, sich zu etablieren. Ja, gut.
Du hast Lustspiel gesagt. Ich will gleich sagen, ja, mich hat es auch erinnert an einer sehr vereinfachten und öden Form eines Much Ado About Nothing, wo einfach versucht wird, die Verschränkungen von politischen Intrigen und eines humorvollen Herangehensweise einer Liebesbeziehung geht. Das Problem darin ist, der Film verliert sich immer wieder aufs Neue. Der Film wirft auf, okay, er macht beides gleichzeitig und das ist das der Fokus. Nee, nach 10 Minuten ist das Paar wieder zusammengebracht. Bei Much Ado About Nothing braucht es die gesamte Handlung des Dramas, um dorthin zu kommen. Wer denkt sich, okay, die politische Intrige könnte es sein, die uns dahin führt, aber ich habe schon gesagt, er ist einfach kein interessanter Diplomat, dieser Protagonist. Er ist kein gekonnter Politiker, kein gekonnter Intrigant. Er ist einfach jemand, der reinstolpert und Glück hat, dass die Spione, Spioninnen der anderen Seite noch dümmer sind als er selber und letztendlich recht einfach gewinnt in diesem Spiel der verschiedenen Seiten. Und wir sehen das auch dahingehend, dass ich war überrascht, wie ich noch ungefähr eine Viertelstunde Zeit hatte und der Film noch eine Viertelstunde gelaufen ist oder sogar 20 Minuten und die politische Intrige zu Ende war. Auch schon wieder interessant. Das heißt, wir haben, anders als Much Ado About Nothing, haben wir hier wirklich einen Film, der wirklich viel Lärm um nichts ist. Er redet viel, er hat manche Nettigkeiten, aber es passiert einfach so wenig. Und das, was passiert, ist sehr interessant. Und letztendlich, du hast die Inszenierung gerade eingeworfen. Ich würde sagen, es gab, was wir gesehen haben, selbst letztes Jahr in den letzten Filmen mit Alibi etwa, interessanter inszenierte Filme, die mehr Panache haben, die mit mehr Spaß und interessanten Bildern gekommen sind, um diese Verbindung aus Bild und Ton zu reinzubekommen. Dieser Film wirkt genauso stuffy wie der junge Protagonist sein soll, also nicht der Disraeli, sondern der Charles, der eben als stuffy Aristocrat reinkommt. So wirkt jetzt dieser Film so eine ganz stuffy Inszenierung, die einfach ganz brav sagt, okay, totale Close-up, halbtotale, Close-up, halbtotale, Close-up, totale, Close-up, halbtotale. Also in einem sehr spezifischen Rhythmus, einfach wie ein sehr ja, brüde und spröde, spröde ist kein Wort, glaube ich. Ich bin müde und verkühlt. Schlechte Kombination.
Ja. Du musst einfach nur
Sehr,
deinen Mann
sehr.
stehen. Du musst einfach hier richtig moralisch und kompetent. Ja, gut.
Eine Inszenierung, die einfach wirklich öde ist, die einfach nicht inspiriert ist und die einfach nur sagt, okay, wie können wir die Handlung darlegen? Der Film ist das perfekt. Während mein Film ein Vorreiter ist von großen, großen Gefängnisfilmen und sozialkritischen Filmen, ist dein Film ein Vorreiter von der Soap Opera und anderen Filmen vom Fernsehen, wo man die man im Nebenbei rennen lässt, wo man eigentlich nur durch den Dialog eigentlich unterhalten wird. Es ist wie ein Lustspiel fürs Radio, wo die Inszenierung vollkommen uninteressant ist, die visuelle.
Also jetzt geht es natürlich ein bisschen hart ins Gericht, wie gesagt, Kamerafahrten, Einstellungen und so, das war 1929 halt alles noch nicht ganz so etabliert.
Bullshit, 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 hör auf damit. Das ist 1929 war eine Kamerafahrt und allem anderen total depliert. Hör auf
Ah,
damit.
okay, egal, wir halten hier zu lange Monologe. Ich weiß nicht, ich glaube, wir kommen hier eh nicht mehr auf den grünen Zweig.
Na, lass mal die Hüllen fallen,
Ja,
zeig mal dich
machen
in
wir.
dem Glanz, wie Gott dich geschaffen hat.
Immer gerne. So, ich bin zwar nach wie vor der Meinung, dass du vielleicht ein bisschen zu viel hineininterpretierst in das, was du sagst, in The Big House. Ungeachtet dessen muss ich aber, wenn ich ehrlich bin, so ganz ehrlich sagen, dass ich The Big House schon um Längen besser fand als Disraeli. Also eine ganz andere Liga, stimmt schon, ist technisch. Also, angefangen mit der Kameraperspektive, vom Set-Design, generell vom Production Value. Einfach ganz anders. Also Big House hat sehr viele Elemente oder Momente, wie er es schafft, tatsächlich die Spannung zu halten und nicht an der Story das Interesse, also das aufrechtzuhalten. Disraeli lebt, also du hast es gesagt, er lebt tatsächlich nur von den Dialogen und naja, nicht nur von Dialogen, es lebt auch von der schauspielerischen Leichtigkeit von dem Hauptdarsteller George Arliss. Aber trotzdem ist es, also ich habe mich bei weitem nicht so gut unterhalten gefühlt oder hatte auch viel weniger Interesse bei Disraeli als bei The Big House. Weil es stimmt schon, ich kann ihm nur zustimmen, auch soundtechnisch, also wie der Sound verwendet und eingesetzt wird, beziehungsweise das Fehlen von Sound und auch wie mit der Einstellung von Totalen gearbeitet wird, wo du dann langsam die Insassen auf den Gefängnishof marschieren siehst. Da steckt einfach in der Bildsprache sehr, sehr viel mehr drin als die Disraeli, was eine ja, nette Komödie ist, aus dem Theater stammt, aber auch nicht viel mehr, also stimmt. Leider wahrscheinlich, wenn ich den Film ein paar Tage vergessen habe. Ja.
Ja, ich muss gestehen, ich war wirklich enttäuscht von Disraeli. Ich hätte mir nicht gedacht, dass das so ein langweiliger Film werden würde. Also, und George Arliss, du hast recht, das ist echt das Highlight des Films und das ist eine One-Man-Show, wie du schon selbst gesagt hast. Weil er wirklich, ihm werden dankenswerterweise sehr viele nette Dialoge zugespielt, Dialogzeilen zugespielt, die wirklich vieles witziger machen, aber auch nicht nur bei ihm, selbst bei, es gibt einen wunderbaren Moment, wo Charles und Clarissa, die wir, glaube ich, nicht wie ich erwähnt haben, aber Charles, eben dieser junge Mann, der eben aus dem Adel kommt, der nun vom Israeli aufgenommen wird, und Clarissa, die seine hoffentlich Fiancée ins B sein würde, wo er eben versucht, einen Heiratsantrag zu machen und er macht das. Das ist wirklich eine lustige Szene, muss ich sagen. Die fand ich tatsächlich lustig. Darum hab ich, da kam mir auch dieser Vergleich mit Shakespeare auf. Und
Ja.
dann ist mir aber schnell gekommen, wie unpassend es ist, weil einfach die Qualität von Shakespeare'schen Lustspielen nie mehr wieder erreicht wird. Aber die ist immer lustig. Und dann wird aber Clarissa vollkommen vergessen. Und
Oh, sie
die.
kommt ja wieder, oder? Zum Schluss.
Sie kommt immer wieder, natürlich, aber ihre interessante Art, wie eine Screwball-Comedy-Begleiterin zu agieren, mit kästen Kommentaren, dass sie nicht in dieses Modellvorstellung von Familie reinpasst, ist tatsächlich vollkommen weg. Und das Letzte, was ich sagen darf, ist tatsächlich etwas, was total lustig ist, weil das ist genau das, was ich mir vorhin gedacht habe. Hier zeigt sich, wie ganz eindeutig Disraeli und das Drehbuch etc. glaubt, dass die Zuschauerinnen dumm sind. Wir am Schluss gibt es eine Szene, wo der Protagonist, er ist angespannt, weil seine Frau möglicherweise verstirbt und er muss aber trotzdem von der Königin gerade empfangen werden. Das heißt, er ist irgendwie, will eigentlich nicht dort sein und es gibt auch schöne Momente, wo sie ihm sagt zu ihm so, I'm sorry, your wife couldn't be here this evening und er sagt darauf, yes, so is she and so am I, so am I. Und da hört man auch so einen Schmerz raus und das ist schon interessant. Und das nächste, was kommt, ist dann kriegt er ein Telegramm und jeder weiß eigentlich schon, was das Telegramm ist und was die Implikation des Telegramms ist. Vielleicht ist seine Frau gestorben oder so. Und was sagt Clarissa? A Telegram. Maybe his wife has died. Also irgendwie, Clarissa muss es wirklich aussprechen, was sein könnte, damit die Zuschauerinnen nicht verloren sind oder warum. Da, zumindest so, die Implikation ist, dass die Zuschauer nicht vielleicht welche verloren sind und wir müssen ihnen helfen, damit sie nicht verloren sind. Das ist
Interessanterweise,
wirklich schade. Du hast dich verloren, du hast verloren.
nee, interessanterweise, obwohl ich ihn super finde, den neuen Bond-Film, also wenn ihr ihn nicht gesehen habt, schaut ihn euch an, das ist eine Parallele, die hier drin ist. Also ich dachte, im neuen Bond-Film auch zwei, dreimal, Moment, muss das jetzt wirklich so direkt ausgesprochen werden? Vielleicht. Also habe ich jetzt nur erwähnt, weil ich vorhin je nur so halb ernst gemeint gesagt habe, dass Disraeli der Vorläufer von modernen Bond-Filmen, Agentenfilmen ist. Ja, stellenweise, ja, aber ja. Ja.
Man merkt schon, dass du versuchst, auf Biegen und Brechen auf jeden Fall einen Podcast zu Bond zu führen, egal ob wir einen haben oder nicht. Wir werden schon irgendwie über den Bond-Film reden.
Ja, weil No Time to Die außergewöhnlich ist.
So wie Disraeli.
Ja, das ist, ja gut, nee. Ich will jetzt nicht sagen, außergewöhnlich schlecht, das wäre auch unfair, das ist ja jetzt nicht, aber es ist, nee, definitiv nicht so außergewöhnlich.
Ich glaube, es ist wirklich das Schwächste von den Filmen, die dieses Jahr gesehen haben. Und ich glaube, er ist sogar teilweise schwächer als die vom letzten Jahr. Also ich glaube, mir hat Alibi, den ich ja tatsächlich als Gewinner der Mittelmäßigkeit erkoren habe, glaube ich, war es so, hat mir besser gefallen als zum Beispiel der Film, den ich wirklich sehr, sehr, sehr mittelmäßig gefunden
Ja, ich, ja, ungefähr auf
habe.
gleich.
Ja. Aber das ist, ich habe schon immer gesagt, das ist dann immer das Spannende eigentlich, was wir auch hier irgendwie so rausarbeiten wollen, wie oft wir sehen können, dass mittelmäßige Filme in den Oscars hochgepusht werden auf verschiedenen Gründen. Und hier ist zum Beispiel anscheinend der Grund, dass einfach George Ailes einfach ein bedeutsamer Theaterschauspieler war und sehr beliebt und sehr populär war beim Publikum, glaube ich. Und dass der Film auch ein Hit war in vieler Hinsicht. Und ja, auch diese Filme sind einfach das, was zu dem Zeitpunkt den Diskurs bewegt hat in irgendeiner Hinsicht, den Star-Rummel bewegt hat. Auch wenn natürlich 90 Jahre später kein, ne, ja, niemand danach kräht eigentlich mehr. Also,
Ja, ich meine, damals war, glaube ich, die Begeisterung an der Technik und an dem Medium einfach noch viel höher. Wo ich sage, damit konntest du, wird gesagt, aber du konntest Kinozuschauer oder Filmkonsumenten einfach noch viel leichter vom Hocker reißen. Deswegen kann man es nur bedingt mit modernen Filmen vergleichen. Aber nee, es ist schon wahr, was du sagst.
Ja, aber ich meine jetzt eher im Sinne von, du wirst genauso heute Filme haben, die ebenso aus einer technischen Perspektive oder sonst was eine hohe Bedeutung haben
Ja.
für den Diskurs und die aber in 100 Jahren vergessen werden sein werden. Und andere, die vielleicht kaum rezipiert worden sind, sind die dann gerettet werden, die dann neu kanonisiert werden, neu entdeckt werden, die eine ganz große Rolle spielen eigentlich. Und das kann natürlich unterschiedliche Faktoren haben. Das ist teilweise durch die Autoren, Theorien und deren Kanonisierung einzelner Personen. Zum Beispiel, es gibt ein Blackmail von Hitchcock, der im Jahr davor rausgekommen ist. Ich glaube, den, ich meine, okay, ich glaube, der Film ist wirklich sehr gut auch. Der funktioniert auch deutlich besser für einen frühen Stummfilm, Tonfilm als Disraeli. Aber ist auch die Frage, würde man den sich erinnern, wenn nicht gerade Hitchcock den gedreht hätte? Wahrscheinlich nicht. Das heißt, es ist so spannend, welche Faktoren hier reinspielen, dass man manche Filme nach vorne pusht und andere nach hinten. Und natürlich auch, welche auch zeitgenössisch jeweils nach vorne und nach hinten gepusht werden. Und anscheinend wurde so ein Film aus verschiedenen Gründen, ich kann es nicht sagen, muss ich ehrlicherweise sagen, was sie sind, nach vorne gepusht werden, weil ich einfach, wie ich bin, der Meinung bin, dass der Film auf vielen Ebenen Schwächen zeigt. Nicht nur auf eine Inszenierung, nicht, und dass auch das Technische von vielen anderen Filmen derselben Zeit beruhte, dem überlegen war. Also zum Beispiel Alibi, wenn man den herannimmt, und auch zum Beispiel der Western, der eben dem vorigen Jahr nominiert war, mir fällt gerade nicht der Titel ein, falls du ihn hast, kannst du uns gerne sagen, die beide technisch raffinierter vorgegangen sind, auch mit der Kamera etwa, und auch wenn sie beide inhaltlich gleich mittelmäßig waren wahrscheinlich. Das heißt, trotzdem wird so ein Film irgendwie. Also ich weiß nicht, ich kann nicht mal sagen, dass das so eine technische Errungenschaft ist oder dass die Leute so geflort waren von diesem Film. Aus technischen Gründen.
Ja, nee, ja. Ja, das stimmt schon, du hast recht, es gab auch. Also keine Ahnung, auch schon im ersten Oscar-Jahr, 1927, Wings zum Beispiel, war technisch viel, 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 viel weiter. Und auch Seventh Heaven, also stimmt schon, ja.
Ja, ich dachte nur, wenn es das frühe Tonfilm ging, ich meine, dass der Stummfilm natürlich technisch unglaublich war, ist sowieso klar, also Interesse der Kamera, aber ich dachte, du meinst explizit die frühe Tonfilm, da habe ich extra auf andere verwiesen, die eben.
Ja, aber ich meine, also auch beim Tonfilm ist ja nicht der Ton das Einzige, beziehungsweise nicht mal das Hauptsächliche, was dich dann verführt oder beeindruckt. Also ein Film funktioniert natürlich immer auch nur mit dem Bild. Also, ja, egal.
Ja,
Also,
eh.
ja.
Ich meine nur, dass das sozusagen bekannt ist, die Geschichte, dass die entfesselte Kamera des Stummfilms gefesselt worden ist mit dem Tonfilm und dadurch hat man eben diese Filme, die so stuffy wirken, so eigenartig wirken in ihrer Ästhetik. Aber wir sehen einfach, glaube ich, auch mit The Big House, der eben kurz nur wenige Monate später entstanden ist, wie viel dynamischer das werden könnte und wie dynamisch es geworden ist. Um nur zwei Sachen noch zu erwähnen aus der
Aber
Ästhetik.
sorry, ganz kurz, The Big House, ich weiß es nicht, aber es hat auf mich so gewirkt, dass er komplett nachsynchronisiert war.
Kann auch sein.
Aber ich weiß es
Ich,
nicht, ich will.
ja, ich meine, das, was Big House halt wirklich so markant macht, ist halt einfach die Sache, dass nicht alle, aber also Wallace Beery hat so einen wunderbaren Naturalismus irgendwie drauf. Also, es ist so eine Art des Spielens, was ich überhaupt nicht kenne für die Zeit. Und es fühlt sich so viel erfrischender an als andere. Und es fühlt sich auch zusammen mit dem, was eigentlich George W. Hill gemeint hat am Anfang. Der spielt, wird gefeuert. Also im Sinne von, wer groß spielt, zum hinteren Publikum rausspielt, zu den letzten Sitzplätzen rausspielt, was eben George Ellis als Theaterschauspieler macht, der wird sofort gefeuert. Und Wallace Beery, ich finde es so faszinierend, einfach seine Figur und als er es geschafft hat, zu einem der größten Stars zu werden mit diesem Film etwa. Dass er eigentlich ein Schauspieler der zweiten Riege war und dann auf einmal ein Riesenstar war, obwohl er körperlich etc. überhaupt nicht gepasst hätte zu dem klassischen Bild von dem Star-Kult der 1930er, frühen 30er Jahre eigentlich.
Ja, wie gesagt, für mich erinnert er sehr stark an Harrison Ford irgendwie.
Ja, stimmt.
Gut, also ja. Diese Folge, eine besonders leichte Entscheidung, zwei Stimmen für Big House, damit ist Big House eindeutig der bessere Film von den beiden Filmen, die wir heute gegenübergestellt haben. Ja, nächste Folge werden wir vielleicht keine so heftige Diskussion haben, sondern, also vielleicht schon, aber wir werden beide vom gleichen Film sprechen, nämlich All Quiet in the Western Front. Der Film, der tatsächlich auch den Oscar im Jahr 1931 gewonnen hat. Das heißt, das würde uns freuen, ich bin wieder zu schnell. Wolltest du noch irgendwas sagen? Wolltest du irgendwas zum Abschluss sagen hier? Irgendwie?
Nein, meine Stimme ist sowieso schon weg und ich habe eh schon wieder viel zu viel geredet, das tut mir sehr leid, aber ich bin halt in Rage gekommen, so wie Wallace Beery als Butch, der dann gesagt hat, dass er dich, also ich und wollte dich zu niedersprechen.
So eine kleine, aber lustige Anekdote, ich glaube, also man müsste den Menschen eigentlich Wallace Beery aussprechen.
Ich weiß, Beery, ich glaube auch.
Ja, okay, wollte ich nur erwähnt haben. Gut, okay, also nächste Woche All Quiet in the Western Front. Falls unsere Zuhörer und Zuhörerinnen nicht in eine fürchterliche und gewalttätige Revolte ausbrechen wollen, um mit uns zu kommunizieren, wie können sie denn stattdessen uns eine geheime Nachricht oder nicht so geheime Nachricht, das sei ihnen überlassen, hinterlassen?
Du bist jetzt echt, nachdem ich gerade gesagt habe, dass ich mehr keine Stimme mehr habe, dass ich weiterrede?
Ja, weil du weißt doch, ich habe keine Ahnung, wie unsere E-Mail-Adresse heißt und so weiter.
Also, das macht weiter. Also, ja, was denn?
Ich glaube, du sollst eine Oscar bekommen.
Wir könnten uns natürlich überall finden, wo alle guten Podcasts zu haben sind, mit dem typischen, unserem Namen, Oscar muss reden, wir müssen reden. Schau, ich bin im Delirium schon.
Siehst du mal, wie schwer
ich bin schon im Delirium. Es tut mir leid, Leute. Also, ihr könnt uns gerne finden mit Oscar, wir müssen reden, bei jedem Podcast-Catcher, wir sind grundlegend zu Hause bei Anchor, aber genauso findet ihr uns bei Apple Podcast und ebenso bei Spotify und anderen ähnlichen Podcast-Verteiler. Grundlegend sind wir auch bei Twitter mit einer kurzen, knackigen Botschaft, könnt ihr uns hier bringen. Ihr könnt also diese Rage in kürzester Form runterbrechen, warum wir denn hier falsch liegen und eigentlich Disraeli einer bedeutsamsten Filme aller Zeiten ist, indem ihr einfach auf Twitter uns mit Oscar muss reden als Handle, glaube ich, findet. Ich glaube, wir sind hier auch eher so zu Hause, oder sind wir bei Oscar, wir müssen reden. Schau, ich bin im Delirium, du bist so ein Schwein, dass du mich das machen lässt. Aber genauso könnt ihr uns eine Mail schreiben, wo wir auf jeden Fall oscarmussreden@gmail.com heißt, und da könnt ihr euch ausführlich unterhalten, warum es peinlich ist, wenn dann einer der beiden Co-Moderatoren einfach voll zusammenbricht und einfach irgendeinen Scheiß redet bei der Hinsicht, wie man hier kontaktiert werden kann als Podcast.
Selbst dann bitte keinen Scheiß reden, ansonsten muss ich dich in den Keller schicken, 30 Tage.
In the Dungeon, shit.
In the Dungeon, ja.
Auch wunderbar inszeniert, muss man sagen, nebenbei. Wunderbare Schatten. Der Film hat mehr an mehreren Stellen eigentlich als The Big House die Film noir ästhetisch vorweggenommen, auch mit diesem.
Das stimmt. Aber auch, ich muss einfach noch auf dieses Meisterwerk zurückkommen: Lock Up von, also mit Sylvester Stallone 1983, ich weiß nicht, irgendwann in den 80ern. Da gibt es auch eine solche Szene mit einem Dungeon oder mit einem, der Einzelisolierungshaft, in die Sylvester Stallone kommt und sich da drin stehlt und dann dadurch seine Rache erst, oder sein Ausbruch, was weiß ich.
Ich muss auch referieren auf das andere Meisterwerk, was natürlich stark beeinflusst worden ist von The Big House, nämlich Nackte Kanone 33 ein Drittel, wo die bekannte Riot in dem Gefängnis tatsächlich von dem Film inspiriert worden ist.
Ja, gut, ich glaube, das war ein wunderbares Schlusswort. Perfekt. Vielen Dank, selbst der. Vielen Dank, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
Großen Oscar-Filmen runtergekommen zu dem dritten Teil einer eigentlich großartigen Persiflage-Reihe, aber wo der dritte Teil halt eindeutig nicht mehr so gut ist.
Ich fand ihn damals als Teenager super lustig. Ich glaube, es war der erste, den ich gesehen hatte, deswegen mochte ich den. Aber ich glaube, du hast recht.
Jetzt muss ich noch die anderen 32 Filme schauen.
Okay, ich glaube, es ist besser, wir machen Schluss hier. Also, ja, Leute, nicht aus Gefängnissen ausbrechen, immer einen moralischen Ehrenkodex sich bewahren. Dann wird das schon. In diesem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal.
Und immer schön sozialkritisch das ganze System hinterfragen, wie es eigentlich der Film intendiert hat. Dann wird das schon. Ciao, Leute.
Hier geht's Popcorn. Oh, okay.